Ja, also natürlich werde ich über das Phänomen von Performative Males sprechen müssen. Wer von euch keinen TikTok oder kein Instagram hat, hier mal ein kurzes Update, was Performative Males sind. Also es geht um Männer, die sich feministisch geben oder die besonders soft sind, aber dann im Endeffekt doch nur Frauen rumkriegen wollen. Wir konnten ja im feministischen Diskurs, also zumindest im Internet, in der letzten Zeit ohnehin eine sehr große und anhaltende und ausufernde Diskussion sehen über männliche Feministen und über linke Macker, also über Männer, die jetzt nicht unbedingt rechts oder konservativ sind, aber eben doch nur Männer mit all ihren patriarchalen Prägungen, mit all ihren patriarchalen Eigenheiten. Und jetzt sind es eben die Performative Males, die noch dazukommen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast und hier noch die Quellen. Der Podcast heißt und hier noch die Quellen, weil ich versuche, meine Aussagen so gut es geht mit Quellen zu belegen. Die könnt ihr euch auch anschauen, denn zu jeder Folge gibt es ein Transkript, das ist in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr merkt, dass da Fehler drin sind, dass ich irgendwas falsch zitiert habe oder irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann könnt ihr mir gerne schreiben, entweder eine direkte DM auf Insta oder TikTok oder ihr schreibt mir eine Mail auf podcast@oleliebel.com und ich werde die ganzen Einwände dann prüfen und die Fehler oder Korrekturen oder Anmerkungen auf meine Webseite stellen. Genau. Ich war am Anfang gar nicht so sicher, ob ich wirklich was zum Thema Performative Males machen soll. Ich meine, ja, ich habe einen Schnurrbart und ja, ich mache feministischen Content. Also natürlich ist das auch eine Kritik, mit der ich mich auseinandersetzen muss, weil ja auch Performative Males immer so mit Feminismus, ich sag mal, anbandeln. Aber andererseits handelt es sich bei Performative Males auch um ein ziemliches Meme und Memes kommen halt und die gehen auch. Meistens gehen sie auch sehr schnell wieder und sind dann irgendwie ein bisschen gestrig. Aber ich war schon überrascht, wie, auf Englisch würde man sagen persistent oder auf Deutsch wie hartnäckig das Thema Performative Males war. Also dass ich jetzt nicht unbedingt von einem Trend sprechen würde. Ich meine, wie gesagt, also diese Diskussion über feministische Männer, über linke Macke haben wir schon eine ganze Weile und das reiht sich irgendwie so ein in eine Enttäuschung, die Frauen im Internet immer wieder deutlich machen, aber auch eine Wut oder eine Genervtheit, wenn sie über diese Männer berichten, über diese Performative Males jetzt, weil sie halt gedacht haben, ja nice, wir können irgendwie einen stabilen Typen daten mit stabilen Ansichten, aber am Ende kam dann doch irgendwie nur raus, dass es irgendwie ein typischer Mann war und ein ziemlicher Arsch damit. Und ich habe das schon oft wiederholt und würde es aber jetzt nochmal sagen, ich finde genau diese Erfahrungen und diese Gefühle sind genau der Ausgangspunkt jeder feministischen Analyse. Wir können jetzt nicht sagen, ja, ist halt nur ein Meme, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Das ist ein bisschen wie bei All Men. Also bei All Men habe ich ja auch schon mehrfach deutlich gemacht, dass ich den Ausruf jetzt rein analytisch gesehen für nicht so krass fruchtbar halte, aber als eine politische Parole oder als ein aktivierendes Statement oder als ein Ausdruck von feministisch begründeten Gefühlen, wie eben Wut und Enttäuschung und Frustration, ist es absolut verständlich, dass die Rufe und Klagen über All Men nicht abreißen. Und deswegen ist es auch nicht geboten, jetzt so Performative Males so abzutun als nur so ein Internetphänomen. Damit wir uns aber ein bisschen besser vorstellen können, was mit Performative Males eigentlich gemeint ist, ich meine, das ist ja ein Meme, das heißt, es arbeitet auch viel mit Stereotypen, können wir uns das anhören, wie die Creatorin Mathilda das beschreibt. Mathilda findet ihr auf Insta und TikTok, indem ihr Mathilda und dann JLTT eingebt. Folgt ihr mal. Die bringt es ganz gut auf den Punkt, wenn sie sagt:
Der Performative Male sieht aus wie ein Feminist, er hat lackierte Fingernägel und keine Angst vor Crop-Tops und er hat die Hobbys eines Feministen. Sylvia Plath lesen und über Gefühle sprechen. Nur ist das an dieser Stelle weniger tatsächlicher Queer-Feminismus und mehr Lifestyle-Trend.
Ja, und dieser Lifestyle-Trend ist natürlich in Zeiten von einem real existierenden Kapitalismus zuallererst ein Konsumtrend. Also Performative Males umgeben sich mit bestimmten Objekten, die signalisieren sollen, dass sie eben feministisch oder soft oder wie auch immer sind. Und was haben wir da alles? Das ist ein bisschen wie bei diesen Starter-Pack-Memes, ja, immer dieselben Gegenstände. Performative Males sitzen in einem großstädtischen Café, trinken, also jetzt nicht einen Kaffee, sondern nein, sie trinken Matcha-Latte, vermutlich mit Kokosmilch, weil das einfach am besten schmeckt. Und sie lesen ein feministisches Buch, wahrscheinlich verkehrt herum, weil es gar nicht um Lesen geht, wie Mathilda suggeriert hat, sondern sie halten nach Girls-Ausschau, also lupen eigentlich die ganze Zeit nur über den Buchrand. Dann haben sie viel Schmuck und einen Tampon in der Tasche und ein Labubu an der Tasche. Ja, und sie interessieren sich in ihrer Freizeit dann wahrscheinlich eher für Skincare und gucken RuPaul's Drag Race, so etwas. Sie wollen also, so drückte das eine Freundin aus, genauso sein wie ein Character written by a woman. Das wäre so das Ziel, wie sie gerne erscheinen wollen. Und als ich das erste Mal so gesehen habe mit diesen ganzen Gegenständen, die sich dann immer wieder wiederholen, dann wurden dann auch dann entsprechend Männer auf irgendwelchen Straßen gefilmt, die genauso aussehen. Und das ist ja nicht, weil Performative Males nur ein Klischee ist über progressive Typen, sondern ja auch gleichzeitig immer dann ein klischiertes Bild von dem Begehren von progressiven Frauen zeichnet, weil ja geglaubt wird, dass genau diese Konstellation von Signalen nach außen, also mit diesen Objekten sich so einzudecken, ausreicht, um bei Frauen gut anzukommen. Aber dann wird halt der Punkt sehr schnell auch sehr, sehr klar feministisch kritisiert, und zwar zu Recht, dass es eben nicht um Skincare geht, sondern um Care Work. Also ist ja schön, wenn Typen sich um ihre Haut kümmern, aber es geht halt dann mehr um den Haushalt, den sie mitschmeißen sollten. Es geht also nicht irgendwie um die richtigen Produkte, mit denen man dann besonders interessant oder begehrenswert erscheinen kann, sondern es geht darum, tatsächlich feministisch zu handeln und dadurch interessant zu sein und dadurch begehrenswert zu sein, weil es halt um die Sache geht. Also und nicht nur darum, dass man jetzt auch mal ein paar B-Mäuse aus einem Hausprojekt oder ein paar Frauen aus einem feministischen Lesekreis klar machen möchte. So. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, wo kommt das eigentlich her? Also warum haben Männer angefangen, ihre Dating-Strategien so zu ändern? Ich meine, das ist ja erstmal eine offene Frage. Warum wird hier nach neuen Strategien gesucht? Es lief ja viele Jahrzehnte auch so, in Anführungsstrichen, ganz gut. Und ich finde, dass man hier einen Wendepunkt wirklich aufmachen kann, der sich auch popkulturell gezeigt hat. Und zwar bei der Serie Love is Blind. Das ist so ein Reality-TV-Format, wo Männer und Frauen Blind-Dates haben und sich dann kennenlernen und am Ende, im besten Falle, vor dem Altar landen. Also soweit, so normal, ist halt typisch so ein bisschen Trash-TV. Aber 2024 kam es wirklich zu einem Bruch mit der Sehgewohnheit, wie jetzt der Soziologe Stefan Schulz immer sagen würde. Wir haben da nämlich einem ziemlich bemerkenswerten popkulturellen Wendepunkt beiwohnen dürfen, weil von den 5 Paaren, die da mitgecastet worden sind, kamen am Ende 2 Hochzeiten nicht zustande, also 2 von 5, weil die Frauen gesagt haben, dass ihre politischen Ansichten einfach nicht in line mit denen der Männer wären. Also da ging es dann um Black Lives Matter und es ging um Queerrechte. Das heißt, wir hatten hier wirklich emanzipatorische Ansichten oder feministische und antirassistische Anliegen, die eine Kraft entfaltet haben, die bis in die Beziehung hineinreichte. Da war wirklich was in Bewegung. Also die Frauen sagten nicht aus persönlichen Gründen Nein zu den Männern, sondern aus politischen Gründen. Und dann ist eben die Frage, ja, wie reagiert man denn als Mann auf so etwas? Also mit 2 N. Wie reagiert man auf so einen Umschwung? Und da kann man sagen, na gut, man kann sich ja einfach den Feminismus so weit aneignen, wie es einem als Mann eben nutzt. Also wie man eben weiterhin an Frauen rankommt. Also man stellt eine feministische Haltung aus, damit man überhaupt noch an diese immer feministischer oder linker oder liberaler werdenden Frauen rankommt. Und wir haben ja jetzt schon auch genug Untersuchungen gehabt und Zeitungsartikel, die uns eindrücklich belegen, dass auch in verschiedenen Ländern die jungen Generationen, also gerade die jungen Generationen, politisch gesehen immer weiter auseinanderdriften. Ich habe da auch schon viel zu gesagt, deswegen will ich nicht alles wiederholen, aber was machen halt die Männer? Die wechseln ihre Strategie. Diese alte Macho-Männlichkeit, die zieht einfach nicht mehr, also sucht man sich eine neuere Männlichkeit, eine bessere Männlichkeit, eine feministischere Männlichkeit. Die ist zwar immer noch problematisch und immer noch manipulativ und immer noch patriarchal, aber zumindest erweckt sie den ersten Anschein, dass sie es nicht wäre. Der TikToker Narcissistic Spirit Guide hat das auch in sehr großen Videos ein bisschen scherzhaft aufgegriffen und der macht eben in einem Witz von ihm klar, wie so männliche Pseudofeministen eben jetzt emotionale statt physische Gewalt anwenden, indem er Folgendes sagt.
Behind every powerful female is a boy in a Carhartt beanie who lacks the upper body strength to catch you when you fall. So instead he corrects you when you fail.
Also das ist natürlich ein ironischer Scherz, der das Ganze so ein bisschen umdreht. Also wo früher so eine Muskel-Macho-Männlichkeit negativ war, wird es in dem Joke jetzt positiv umgewendet. Also früher konnte er dich noch auffangen und heute hat er nicht mehr einfach die Stärke in seinem Oberkörper, aber er macht dich Kraft seiner emotionalen Feinfühligkeit ganz besonders präzise auf deine eigenen Mängel und Unzulänglichkeiten aufmerksam. Also was wir hier sehen, was in diesem Witz so verpackt ist, ist eine Verlagerung von patriarchaler Macht in neue Formen. Und es gibt da einen Begriff, mit dem ich mich immer mehr anfreunde, der das, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt bringt. Und das ist der Begriff des Neopatriarchats. Ich finde, der macht wirklich deutlich, dass es hier um einen Wandel der männlichen Herrschaft geht, so eben dieses Neo, aber eben auch um eine Fortführung. Und diese, also es gibt auf der einen Seite einen Bruch mit alten und patriarchalen Normen, also man ist eben nicht mehr so, man macht nicht mehr einen auf großen Muskeln, aber es gibt eben auch eine Kontinuität, also eine Fortführung der Unterdrückung von Frauen und Queers. Und ich finde, das kann dieser Begriff Neopatriarchat ganz gut fassen, diese Gleichzeitigkeit zu betonen von eben Bruch und Kontinuität. Und genau dieselbe Widersprüchlichkeit haben wir ja auch bei Performative Males, weil auf der einen Seite sagen sie nach außen, Feminismus ist gut und toll und in bestimmten Punkten möchten sie das auch wirklich, glaube ich, also ehrlicherweise als politische Haltung nach vorne tragen. Es ist nicht nur eine Masche, also das ist durchaus ein Bruch mit der patriarchalen Ordnung, wenn es dann um, weiß ich nicht, reproduktive Selbstbestimmung geht oder um, weiß ich nicht, Schwulen- und Lesbenrechte oder um Selbstbestimmungsgesetz oder so, da würden die auch mit auf Demos stehen und jetzt nicht nur als Show, sondern wirklich, weil sie davon überzeugt sind, aber eben nur, und das ist jetzt diese patriarchale Kontinuität, solange es ihnen als Männer nutzt. Und aus dieser Spannung entsteht ein sehr verständliches und eben auch krasses Misstrauen, was der Männerforscher Markus Teunert ganz gut auf den Punkt bringt. Er sagt dazu,
und das genau der Umstand, dass Männer sich bis heute nicht ernsthaft mit patriarchalen Prägungen und männlicher Sozialisation und Emanzipation auseinandergesetzt haben. Die Kritik ist völlig berechtigt. Solange das so ist, solange Männer sich nicht ernsthaft mit Männlichkeit und Patriarchat auseinandersetzen, kann man wirklich jetzt diesen Frauen, die kritisch darauf schauen, wenn dann plötzlich Männer irgendwie Fingernägel lackieren, aber trotzdem immer noch ihre Hälfte von der Care-Arbeit nicht übernehmen, dass dort kritisch drauf geschaut wird und das Mühe darum, so zu tun, als ob man feministisch wäre, ohne tatsächlich den Tatbeweis zu liefern, dass das nicht ganz ernst genommen wird und halt entsprechend kritisiert wird. Die Kritik ist berechtigt.
Ja, für alle, die jetzt Schweizerdeutsch nicht so gut verstanden haben, also im Grunde genommen sagt er, es scheint so, als ob die Männer wirklich gar nichts gelernt hätten. Also zu keinem Zeitpunkt ging es wirklich um eine Auseinandersetzung mit feministischen Themen und Theorien, die das Verhalten dieser Männer actually verändern, sondern es war eben alles nur eine Performance. Und deshalb nennt man sie ja auch Performative Males. An dieser Stelle muss ich, glaube ich, so einen kleinen Exkurs in die Geschlechterwissenschaften machen, weil, naja, ich mache ja auch sowas wie Wissenschaftskommunikation, deswegen muss man manchmal so ein bisschen akademische Feinheiten mit reinnehmen. Also als ich das erste Mal von Performative Males gehört habe, war ich echt ein bisschen verwirrt, weil ich ja aus einer queerfeministischen Sicht gelernt habe, dass Geschlecht immer performativ ist. Also Männlichkeit, ebenso wie Weiblichkeit, ebenso wie Queerness, ist immer performativ, ohne Ausnahme. Diese These lässt sich auf The Godparent of Queer Theory of Judith Butler zurückführen. Und ich meine, diese begriffliche Feinheit ist vielleicht ein bisschen haarspalterisch, aber ich glaube, sie sorgt auch für viel Verwirrung. Denn Butler hat gesagt, ja gut, Geschlecht ist eine Performance, aber sie meinte Performance ganz klar im Sinne eines Rituals. Also eines immer wieder wiederholten, öffentlichkeitswirksamen Aktes, den Leute als einen geschlechtlichen erkennen. Und nicht einfach nur um eine Show. Also es geht nicht darum, dass man sich ein bisschen Nagellack und Lippenstift draufschmeißt und dann sofort ein anderes Geschlecht hat, einfach weil man eine andere geschlechtliche Performance hat, also oder eine Performance abliefert, sondern es geht darum, dass man Geschlecht immer wieder öffentlichkeitswirksam durch allgemein verständliche Gesten und Handlungen und Symbole präsentiert, die auch nicht unbedingt bewusst sein müssen. Also das muss ja keine bewusste Entscheidung sein, dass ich mich jetzt so geschlechtlich inszeniere. Also wenn sich jetzt irgendwelche Boys breitbeinig in den Bus oder in den Zug setzen, dann sagen die ja nicht, ah, jetzt habe ich aber mal Lust auf Manspreading, um irgendwie mein männliches Geschlecht zu markieren. Nee, die setzen sich einfach hin, machen die Beine breit, Punkt, so. Das heißt, die machen das in einem öffentlichen Raum, das heißt öffentlich sichtbar. Das heißt, in diesem Sinne ist ihre geschlechtliche Performance ein Ritual, aber eben keine bewusste Show. Das würde ich gerne nochmal so genau getrennt haben. Also die Performativität von Geschlecht meint in der Queer Theory was anderes als bei Performative Males, weil bei Performative Males geht es ja wirklich, wirklich um eine Show. Also eine ganz bewusste Setzung, eine ganz sorgfältige Kuration von Objekten, die man eben nach außen trägt. Also wie gesagt, diese Labubus, Fingernägel und so weiter, macht man sich alles so zurecht, die nach außen, also an andere Menschen signalisieren soll, seht mich an, ich bin einer von den Guten, ich lebe eine feministische, eine softe, von mir aus weibliche Männlichkeit. Diese Objekte haben also eine reine Signalwirkung. Die sind treffend das, was man treffend Virtue Signaling nennt, also eine reine Tugendsignalisierung, reine Lippenbekenntnisse. Mir ist allerdings kurz eingefallen, ich musste auch kurz nochmal nachgoogeln hier während der Aufnahme. Judith Butler benutzt mittlerweile nur noch They-Them-Pronomen. Ich weiß, dass Judith Butler früher auch sie, also She-They benutzt hat, deswegen war das gerade nicht korrekt gegendert. Auf jeden Fall ist das deren Theorie, die ich hier kurz nochmal darlegen wollte. Zurück zu den Performative Males. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es sich bei diesen Performative Males um ein Internetphänomen handelt und auch ein ziemliches Meme. Also im Sinne von Internetphänomen, also dass darüber auch Memes gemacht werden. Und ich finde es deswegen wichtig, dass man auf diesen Meme-Charakter hinweist. Nicht um zu sagen, naja, das ist morgen eh wieder vorbei, sondern indem man klar macht, dass die Männer, die solche Performative Males sind, das in der Regel auch wissen. In dem Sinne, dass sie diese Memes ja auch mitbekommen. Ich meine, wir sind alle heute chronically online und kriegen auch Meme-Kultur einfach mit. Außer Leute, die über den mutmaßlichen Mörder von Charlie Kirk reden, die kriegen offensichtlich von Meme-Culture nicht viel mit, aber das ist ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, also wenn du halt checkst, dass du Teil von einem Meme bist und trotzdem weitermachst und es sogar noch weiter treibst, dann bist du halt ironisch und hast einen ironischen Umgang mit dem Thema. Weil es gibt ja eine feministische Kritik an Performative Males, die dann mit so einer Ironie sehr schnell beiseite gewischt werden können. Ist ja alles nicht ernst gemeint, ja? Ist alles nicht so gemeint, ist ja alles uneigentlich, ist ja alles nur ein bisschen Show, ein bisschen Spaß und nicht wahr? Halt ein großer Witz. Und ich meine, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gibt ja auch bei Performative Males solche Contests, also wirkliche Wettbewerbe, wer dann der allerfeministischste Mann ist und so weiter. In Berlin hat es einer stattgefunden, es wurde dann auch begleitet von der Presse und das ist natürlich dann, dann wurde der irgendwie gefragt, ja, was möchtest du noch sagen? Und er so, ich möchte gar nichts sagen, weil Frauen sollen ans Mikrofon kommen und so. Also das war natürlich alles mit einem Augenzwinkern, aber naja, also wenn man halt eine Männlichkeitskritik hervorbringt, so, dann ist das halt nicht zum Lachen, sondern das ist bitter notwendig. Ich meine, Gewalt gegen Frauen ist einfach noch ein bisschen zu präsent und die Erfahrungen, von denen Frauen berichten, die sie mit Performative Males machen, sind einfach zu frustrierend und zu krass, um jetzt einfach sagen zu können, hahaha, habe ich nicht so gemeint. Ich meine, ich habe jetzt gerade wieder bei meiner verehrten Podcast-Kollegin Kim Hoss gehört, die bei DM war und dann hat sie dort Fotos entwickelt, wo auch einige explizite Bilder dabei waren. Und die waren aber am Ende nicht in den Aufnahmen drin und wurden wahrscheinlich von den Mitarbeitern entwendet. Und das hat sie öffentlich gemacht und darauf haben ihr halt einfach Dutzende Frauen geschrieben. Und dann kamen halt auch, also MitarbeiterInnen von DM, die gesagt haben, ja, also diese ganzen Überwachungskameras oder Sicherheitsschulungen oder sowas, alles ist alles nur Attrappe, alles Fake. Also die Leute kommen hier einfach an die Fotos dran, ist überhaupt kein Problem. An dieser Stelle auch hier eine Empfehlung, mal Kim Hoss und ihren Podcast zu folgen. Die sind super stabil und toller Mensch. Aber in so einem Klima, also wo sowas einfach so passiert, wo Gewalt gegen Frauen so präsent ist und gleichzeitig so verdeckt, ist halt eine Männlichkeitskritik, oder es ist unangemessen, eine Männlichkeitskritik einfach nur so als Joke abzutun. So, oder sich mit einem Joke einfach aus der Affäre rauszuziehen. Ich weiß, dass es auch eine Kritik an Performative Males ist, dass es sich hier um ein reines Nischenphänomen handelt. Ich weiß ja nicht, also ich wohne jetzt wieder auf dem Land und weiß ja nicht, wer von euch auch auf dem Land wohnt. Also von den Dingen, die da über Performative Males verhandelt werden, bekomme ich hier auf dem Dorf, ich würde sagen, relativ wenig mit. Und wir leben in einer Zeit, in der die AfD in manchen Bundesländern, also über einem Drittel der Leute gewählt wird. In manchen deutschen Städten ziehen halt die Faschos wieder mit Baseballschlägern durch die Straße wie in den 90ern. Also und dann sieht man sich natürlich an, wie krass im Internet über feministische Männer gesprochen wird, wie sich darüber aufgeregt wird, während die eigenen Brüder, die eigenen Väter, Onkels, Kollegen, keine Ahnung, halt massenweise rechts wählen. Und dann könnte man vermuten, dass dieser Performative Males-Diskurs schon so eine Art Ersatzhandlung ist, weil man vielleicht auch so machtlos ist gegen den Rechtsruck vieler Männer. Aber man darf sogar gleichzeitig Kritik üben. Also nur weil rechte Männer vielleicht zu wenig besprochen werden und progressive oder pseudoprogressive Männer zu viel, was auch immer das heißen mag, dann bedeutet das ja nicht, dass man überhaupt nicht mehr über linke Macker, über männliche Feministen oder über Performative Males reden sollte. Also ja, vielleicht ist es vollkommen korrekt, dass Performative Males Nischenphänomene sind. Und vielleicht ist es auch so, dass dieser Performative Males-Diskurs gewissermaßen ein Ersatzdiskurs ist. Aber trotzdem muss man doch anerkennen, dass es real Frauen betrifft, die auch davon berichten und das ist ernst zu nehmen. Und zweitens sind hier vielleicht einige patriarchale Mächte am Werk, die Performative Males mit prägen oder mit hervorbringen, die größer sind als das bloße Phänomen Performative Males. Also man kann es ja auch drehen und sagen, ja, bei den Performative Males werden einige Probleme besonders klar, die eben alle Männer betreffen. Also wie so eine Art Linse, durch das man patriarchale Prägungen besser erkennen kann. Und deswegen wäre es auch wichtig, dass wir uns damit befassen. Und so hält der Podcast Don't Read Theory, dessen Ausgangspunkt ist, dass alle Männer von patriarchalen Prägungen betroffen sind. Und Sie sagen hier?
Ich glaube, diese allgemeine männliche Subjektbildung sich anzuschauen, ist deshalb eben auch so wichtig, weil eben linke Männer, auch nicht heterosexuelle linke Männer, in einer Gesellschaft mit männlicher Hegemonie aufwachsen und dementsprechend die Anforderungen dieser männlich-hegemonialen Gesellschaft von klein auf spüren und an sie herangetragen werden. Und dementsprechend eben das Linkssein, das Feministsein viel später kommt erst. Das ist ja eine Sache, die eher in der Jugend oder noch Adoleszenz mehr oder weniger kommt, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt. Aber zunächst wächst man in einer ganz klaren patriarchalen Gesellschaft auf, in der eben auch diese patriarchale Zurichtung stattfindet. Und das lässt sich einfach nicht so dribbeln. Du kannst nicht einfach diese jahrelangen Prozesse austricksen, indem du halt 3-4 Bücher liest und eine Therapiesession besuchst.
Es geht also ausnahmslos um alle Männer. Don't Read Theory möchte das genauer erklären und bringt dafür dann zwei Konzepte in Anschlag. Zum einen ist es die Theorie der hegemonialen Männlichkeit der australischen Soziologin Raven Connell. Und auf der anderen Seite haben sie dann eine psychoanalytische Theorie der Weiblichkeitsabwehr von Rolf Pohl. Diese beiden Theorien sollen erklären, woher das Unbehagen über Performative Males herrührt und was uns das über Männlichkeit oder über die patriarchalen Probleme von Männlichkeit im Allgemeinen sagen sollen. Über hegemoniale Männlichkeit habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Das war die, wo ich über toxische, fragile und eben auch hegemoniale Männlichkeit gesprochen habe. Also wenn euch das vertieft interessiert, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Da spreche ich wirklich ausführlich über diese Theorie und was sie genau beinhaltet und diese ganzen Abstufungen. Deswegen werde ich es ein bisschen kürzer zusammenfassen und einfach nur nochmal sagen, dass unter Männern eine bestimmte Konkurrenz besteht, welche der verschiedenen Formen von Männlichkeit, die vorherrschende ist, also die hegemoniale. Es gibt also verschiedene Männlichkeiten, die zueinander in einem hierarchischen Verhältnis stehen. Und wenn man das jetzt auf die Performative Males anwenden möchte, diese Theorie, dann könnte man sagen, sie streben die Vorherrschaft einer neuen Männlichkeit an, die sie dann von anderen Männern bzw. von anderen Männlichkeiten abhebt, damit sie dann über anderen Männern stehen können. Das heißt, es wird von Don't Read Theory behauptet, dass es bei Performative Males oder dass bei Performative Males so eine super starke mann-männliche Konkurrenz mitschwingt. Dieses Argument, muss ich aber sagen, hat auf jeden Fall keine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Weil, ich meine, bei Raven Connell ist es so, dass sie theoretisiert, dass eine Gesellschaft eine Männlichkeit hat, die als hegemonial gilt. Das geben ihre Daten und also meiner Ansicht nach überhaupt nicht her. Also ich sehe das ein bisschen mikrosoziologischer. Das will heißen, also es gibt bestimmte Szenen oder bestimmte Subkulturen oder Milieus oder Klassen von mir aus, wo verschiedene Männlichkeiten existieren und von denen ist die eine eben mal hier hegemonial und bei einer anderen Subkultur, Klasse, Milieu eben eine andere Männlichkeit, die eben Macht für sich beanspruchen können, die als gut oder als richtig oder als normal oder als edel oder als notwendig angesehen werden. Und wenn man jetzt sagt, dass Performative Males in diesem Sinne nach einer Hegemonie streben oder nach einer hegemonialen Stellung ihrer Männlichkeit, dann kann damit eigentlich nur eine linke oder eher eine großstädtische und wahrscheinlich auch studentische Szene gemeint sein. Also wie gesagt, wir leben in Zeiten, in denen rechte und soldatische Männlichkeiten einfach immer salonfähiger werden. Und da sehe ich, sehe ich auf jeden Fall überhaupt keine gesamtgesellschaftliche Hegemonie von Performative Males aufziehen. Also ja, wenn Don't Read Theory auf hegemoniale Männlichkeit zu sprechen kommen, dann ist das sicherlich ein sehr sinnvoller theoretischer Bezug, wenn man jetzt auf so interne linke Politstrukturen verweisen möchte, in denen sich eben Männer bewegen. Aber nicht alle Performative Males sind auch in solchen linken Kontexten organisiert und nicht alle Männer streben unumwunden nach dieser mann-männlichen Macht. Wie gesagt, auch gerade wenn man das jetzt sieht, wie die meisten Männer sonst rumlaufen, zieht das bei Performative Males eigentlich nicht so richtig. Und man könnte auch fragen, wo ist eigentlich jetzt allgemein das Problem, wenn man sich als ein besserer Partner darstellen will. Also Dating ist ja auch, nicht nur, aber auch ein Wettbewerb mit anderen. Das ist ja erstmal völlig normal und okay. Das muss nicht unbedingt sofort heißen, dass es hier um eine Hegemonie geht. Ich würde also sagen, dass hegemoniale Männlichkeit also nicht der beste Ansatz erklärt, nicht der beste Ansatz ist, um zu erklären, wo das Problem mit Performative Males eigentlich liegt. Weil die Kritik, die sie dann auch im Nachfolgenden formulieren, richtet sich ja auch weniger daran, oder auch die Kritik, die von Leuten im Internet formuliert worden ist an Performative Males, ist ja weniger, dass jetzt Männer über anderen Männern stehen wollen, sondern dass diese Männer, egal in welchem Verhältnis sie zu anderen Männern stehen, sie Frauen weiterhin nicht auf Augenhöhe begegnen, auch wenn sie was anderes signalisieren. Also nicht das Verhältnis zu anderen Männern ist das Problem, sondern das Verhältnis zu Frauen. So. Und Raven Connells Theorie der hegemonialen Männlichkeit ist halt dafür gemacht, das hat sie auch, glaube ich, irgendwann in einem Paper geschrieben, also oder in der Kritik an ihrem Paper, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, also da wurde auch gesagt, so hey, also hegemoniale Männlichkeit soll wirklich das Verhalten oder die mann-männliche Konkurrenz erklären und nicht das Verhältnis von Männern zu Frauen. Wenn wir also uns der Verachtung von Frauen widmen wollen, also diesem Nicht-Begegnen auf Augenhöhe, dann müssen wir uns eher der Psychoanalyse nach Rolf Pohl zuwenden. Und das würde ich, ja, dann jetzt an dieser Stelle machen. Wie gesagt, hegemoniale Männlichkeit könnt ihr auch nochmal nachhören. Und bei Don't Read Theories ist es so, dass sie auch gerade Rolf Pohl irgendwie gelesen haben und das ist auch super cool. Also der Typ ist ein ehemaliger Professor für Sozialpsychologie und gilt als einer der Experten für Psychoanalyse und Männlichkeit oder einer psychoanalytischen Theorie von Männlichkeit. Und sie beziehen sich im Podcast bei Don't Read Theory auf sein Hauptwerk maßgeblich, das 2004 erschienene Feindbild Frau. Und ich habe das Buch auch selbst sehr ausführlich durchgearbeitet und bin froh, dass es 2019 nochmal neu aufgelegt wurde. Das Buch ist ein ziemlicher Klopper. Ich kann es euch trotzdem empfehlen. Also muss man schon wollen, aber wer da Bock drauf hat, findet da wirklich sehr viele, sehr, sehr interessante Punkte. Und ich muss sagen, dass ich ja selber jetzt nicht so der größte Fan von der Psychoanalyse bin. Vielleicht auch einfach, weil ich diesen frühkindlichen Fokus zu krass finde, worüber ich auch noch sprechen möchte. Aber ich erkenne schon an, dass das nun mal eine Denkschule ist, die wirklich eine extrem differenzierte Geschlechter- und Sexualtheorie hervorgebracht hat. Und deswegen kommt man um psychoanalytische Erklärungsmodelle einfach nicht drum herum. Ja, aber gut, zu Rolf Pohl. Wenn man ihn jetzt wirklich so runterbrechen möchte, also seine, keine Ahnung, 400 Seiten auf jetzt ein paar Minuten im Podcast, dann würde ich sagen, dass der Grundkonflikt, den er hier ausmacht, den er beschreiben möchte, einer ist, der in dem menschlichen Begehren liegt. Denn wenn wir als Menschen jemanden begehren, dann sind wir ja in diesem Begehren von der anderen Person abhängig. Wir sind davon abhängig, dass unsere Begehren angenommen und bestätigt werden. Wir sind davon abhängig, dass die andere Person gegebenenfalls unsere Begehren erfüllt. Wir können es nicht alleine machen. Also, ich meine, die andere Person könnte es auch einfach nicht erfüllen. Das wäre dann auch möglich. Das heißt, wir sind psychoanalytisch gesprochen an das Objekt unseres Begehrens, also an das, was wir begehren, an die Person, die uns dieses Begehren erfüllen könnte, gebunden. Das nennt man Objektgebundenheit. Gleichzeitig besteht in Menschen aber auch ein Bedürfnis nach Freiheit. Also die Dinge genau so zu tun, wie sie das wollen und niemand sonst. Wenn ich aber etwas will, was von dem Willen einer anderen Person abhängt, dann gibt es offensichtlich einen Konflikt. Also mein Begehren zum Beispiel nach Liebe oder nach sexueller Intimität ist von einer anderen Person abhängig, wohingegen mein Wille nach Freiheit von anderen unabhängig sein will. Und daran ist erstmal überhaupt nichts problematisch und auch überhaupt nichts unnormal. Das ist wirklich absolute standardmenschliche Angelegenheit, diese Reibung zwischen Abhängigkeit und Freiheitswillen. Also damit müssen wir irgendwie umgehen. Wie können wir unseren Willen zur subjektiven Freiheit mit der Bindung an das Objekt unseres Begehrens in Einklang bringen? Und auch bei Don't Read Theory kommt man darauf zu sprechen, auf diesen Konflikt. Auch wenn sie am Anfang, glaube ich, nicht also Subjektfreiheit sagen, also der Wille des Subjekts nach Freiheit, sondern Objektfreiheit. Aber was sie sonst sagen, ist nämlich, sie sagen Folgendes.
Dieser Konflikt zwischen Objektfreiheit und Objektbindung oder halt eben Autonomie und Abhängigkeit ist erstmal grundsätzlich und nicht geschlechtlich kodiert. Und die Frage, die sich halt eben Rolf Pohl stellt, ist, wie kann es sein, dass sich dann bei Männern eine Tendenz zur Negierung der Abhängigkeit bis hin zur Zerstörung des Objekts, nämlich des Objekts Frau, entwickelt. Was ist das spezifisch Männliche, dass gewisse Tendenzen, die vielleicht angelegt sind, in Krisenzeiten immer wieder zum Ausbruch kommen?
Also hierzu noch eine Anmerkung. wenn sie jetzt sagt Objektfrau, dann meint das nicht die Frau als Objekt, als Sache, als Ding, sondern hier ist Objekt wirklich in einem psychoanalytischen Sinne gemeint, das Objekt des Begehrens. Also das Objekt des Begehrens können Dinge sein, das können Menschen sein, das können andere Lebewesen sein, das ist völlig egal. Hier meint Objekt einfach nur das, was auf was das Begehren zielt. Ja, nur zum Verständnis. Also das war nicht im Sinne einer ja, toten Sache gemeint. Und diese Frage, warum sich dieser Konflikt zwischen Freiheit und Abhängigkeit bei Männern so stark in eine Weiblichkeitsabwehr oder auch in einen Frauenhass umwendet, das ist eine total zentrale Frage. Und zwar nicht nur für eine psychoanalytische Theorie von Männlichkeit, sondern allgemein ja, eben eine Frage nach männlicher Gewalt oder nach der Herrschaft über Frauen, woher das eigentlich kommt und warum das gerade bei Männern so ausgeprägt ist. Bei den Performative Males haben wir ja auch ausgemacht, dass sie gewissermaßen über Frauen verfügen wollen, dass sie also nur rumkriegen wollen. Und da haben wir ja schon eine Form von Manipulation drin. Und das kann man auch, finde ich, als Gewalt gegen Frauen benennen, also indem man ihnen etwas vorgaukelt, was gar nicht der Fall ist, weil man eigentlich ganz andere Absichten hat. Deswegen fallen da Performative Males auch mit rein in diese Form von Frauenverachtung, warum man das nicht einfach so wegbügeln kann. Und bei Rolf Pohl ist es so, dass er, und das macht er auch ganz klar in seinem Buch, und das ist auch wichtig für meine gleich folgende Kritik, dass er untersucht, was die meisten Männer tun. Er nennt das Normalmännlichkeit. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, ja, wie können wir erklären, wie irgendwie der verrückt gewordene Psychopath in einem dunklen Busch im Park sitzt und irgendwelche Joggerinnen überfällt, sondern wie kann es eigentlich sein, dass diese ganz normalen Männer und eben nicht nur so ein paar Verrückte so häufig und so andauernd in ihren Partnerschaften Gewalt ausüben. Also klar, partnerschaftliche Gewalt ist nicht nur ein Phänomen, was von Männern ausgeht, aber in einem absoluten Großteil und der absolute Großteil der Opfer sind auch Frauen. Und die Frage ist, wie das eben zustande kommt. Also ich meine, gerade bei Gisèle Pelicot haben wir ja auch deutlich gesehen, es war offensichtlich möglich, also jetzt bei diesem Fall von Gisèle Pelicot, wo sie über viele Jahre von Dutzenden Männern vergewaltigt worden ist, weil sie von ihrem Mann unter Drogen gesetzt worden ist. Diese Typen hat der Mann im Umkreis von 70 Kilometern ohne große Probleme übers Internet gefunden. Das heißt, es waren ganz normale Männer aus allen Schichten, über alles Alter hinweg, die Gisèle Pelicot vergewaltigt haben. Das ist ein Phänomen von einer Normalmännlichkeit. Das sind keine verrückten Irren gewesen, sondern ganz normale Männer. Und um die geht es Rolf Pohl in seiner Analyse von männlicher Gewalt. Also wie kommt das genau zustande? Wir leben ja in einer Gesellschaft, die zwar mittlerweile allen, aber insbesondere Männern eintrichtet, dass der höchste Wert im Leben Unabhängigkeit sei. Also unabhängig zu sein, frei zu sein, selbstbestimmt zu sein. Und in einer klassisch heterosexuellen Kleinfamilie erfahren ja Jungs entgegen diesem Bild von dem unabhängigen Mann zunächst vollkommene Abhängigkeit und zwar maßgeblich von der Mutter. Wie gesagt, wir sind hier in klassisch heterosexuellen Kleinfamilien, wo der Mann den Ernährerlohn nach Hause bringt, den Familienlohn und die Frau eben die Kinder umsorgt. Das heißt, die Kinder sind mit ihren Bedürfnissen vollkommen abhängig davon, dass sie von den meisten Fällen der Mutter gestillt werden. Das heißt aber auch, dass die Abgrenzung von der Mutter damit zu tun hat, dass diese Abhängigkeit von ihr gekappt werden muss, dass sie geleugnet werden muss, dass sie verdrängt werden muss. Denn das steht der eigenen männlichen Subjektfreiheit oder Subjektwerdung im Weg. In einer patriarchal geprägten Gesellschaft gilt ja, wie gesagt, diese Abhängigkeit als großes Problem, als unvereinbar mit einem ordentlichen Mannsein. Und wenn die Abhängigkeit mütterlich kodiert ist, dann haben wir hier das erste Moment von einer Weiblichkeitsabwehr. Die Mutter steht für alles, was mir als Mann im Weg steht. Wichtiger, also viel wichtiger, ist deswegen die Orientierung am Vater. Und das klingt erstmal sehr theoretisch, aber ich finde wirklich interessant, wenn wir uns angucken, wie so zeitgenössische Männlichkeitsdiskurse laufen und wie so die Rolle des Vaters da drin ist. Und es ist wirklich egal, ob man dann so konservative Männerrechtler wie Arne Hoffmann fragt oder ob man auf christliche Manfluencer wie John B. Peterson hört oder eben auch so progressiv erscheinende Männerliteratur wie den Sammelband Oh Boy von 2023 liest. Da geht es nämlich fast immer nur um die Väter. Aber die Mütter spielen so gut wie überhaupt keine Rolle. Obwohl in der Psychoanalyse oder in der psychoanalytischen Theorie von Männlichkeit die Abgrenzung und die damit einhergehende Abwertung von der Mutter eine viel größere Rolle einnimmt als der Umgang mit dem Vater oder die Rolle des Vaters. Und das finde ich durchaus bemerkenswert. Also da findet auch irgendwie eine Verdrängung von Weiblichkeit statt, indem einfach die Mutter nicht mehr vorkommt. obwohl das Verhältnis zu Frauen ja eigentlich das viel wichtigere Thema ist, als jetzt in welchem Verhältnis ich zu anderen Männern stehe, also in dem Sinne auch zu dem Vater. Ja. Und ich bin ein bisschen überlegen, ob ich die Schleife mache, aber ich glaube, ich mache sie. Weil wenn ich jetzt schon hier Oh Boy nenne, also das, wir müssen da kurz drüber sprechen, das war ja voll der krasse Skandal. Also gut, haltet euch kurz im Kopf. Wir waren bei Rolf Pohl und bei der Weiblichkeitsabwehr von ganz normalen Männern, die mit der Abwertung von Müttern zu tun hat. Da komme ich gleich drauf zurück, aber kurz Oh Boy. Also, es war nämlich so, der Kanon Verlag, der das Buch verlegt hatte, war, boah, geil, ein Buch über moderne Männlichkeiten, das brauchen wir, das verkauft sich sicher gut. Und dann haben die eben zwei Leute, Valentin Moritz und Donald Blum, gefragt, oder die haben das irgendwie sich vorgeschlagen und haben sich vereinbart, dass sie diesen Sammelband so rausbringen. Da haben verschiedene Autoren drüber geschrieben. Und ja, also abgesehen davon, dass Mütter in diesem Sammelband so gut wie nicht vorkommen und die literarischen Beiträge auch also in ihrer Qualität echt krass schwanken. Das Buch wurde ein voller Erfolg, wurde in allen möglichen Feuilletons besprochen und so. Und ein Essay da drin war ganz besonders kontrovers. Denn einer der Herausgeber, Valentin Moritz, hat darin literarisch einen von ihm selbst verübten sexuellen Übergriff an einer Bekannten verarbeitet. Der klitzekleine Haken in der Sache, die Betroffene hatte zwar keine Anzeige erstattet, also die waren damals eben bekannt oder vielleicht sogar befreundet, aber sie hatte darauf beharrt, dass Moritz den Vorfall niemals publizieren und damit finanziell verwerten dürfe. Aber gut, dann stand halt Oh Boy irgendwann in den Läden und war halt auch ein entsprechender Erfolg und stieß auf ein großes mediales Echo. Und dann hat sich das Opfer an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, das geht gar nicht. Und darauf folgte natürlich ein verständlicher und also massiver Shitstorm gegen den Herausgeber und gegen den Verlag. Und der Verkauf von dem Buch wurde dann wegen des Image-Schadens auch sofort eingestellt. Und es ging, wir müssen ehrlich sein, nur um den Image-Schaden. Ich habe dieses Buch ja hier stehen, weil ich mir ja immer alles sofort kaufe. Und dann im Nachgang haben sich die Herausgeber auch dazu geäußert. Also die eine mitherausgebende Person, Donald Blum, hat den Shitstorm als eine Hetzkampagne beklagt, der in seiner Intensität völlig enthemmt gewesen wäre, weil, und das sagt er in einem Interview und ich zitiere hier, nun wird sich in den nächsten 10 Jahren aber wohl kein Mann im deutschsprachigen Raum mehr trauen, unter Klarnamen über die eigene Übergriffigkeit oder gar Täterschaft zu schreiben. Zitat Ende. Das ist einfach so krass. Er sagt weiter, der Shitstorm hätte zu einem Tabu geführt, das, Zitat, den Diskurs blockiert, obwohl eigentlich ihr Gegenteil, also die Enttabuisierung, das wichtigste Mittel für Aufklärung und Prävention sei. Und ich denke mir so, Alter, also was Donald Blum sagt, heißt ja übersetzt so viel wie, wenn Frauen, wie die Betroffene, ihre Übergriffe öffentlich, die Täter dieser Übergriffe öffentlich verurteilen, dann sind sie selbst dafür verantwortlich, dass dadurch die Aufklärung über sexuelle Gewalt verhindert wird. Also sie hätten es einfach mal lieber bleiben lassen sollen, Zwinker-Smiley. Ich denke mir so, wow, das ist wirklich eine groteske Verkehrung von Schuldverhältnissen. Das mag ja sein, dass Donald Blum im Ansehen heftig gesunken ist und vielleicht sogar unangemessen heftig in Bezug auf den Fall an sich. Doch hier wird sich ja weiterhin als so ein märtyrerhafter Vorkämpfer für progressive Männlichkeiten inszeniert, die eben sogar über ihre eigene Übergriffigkeit öffentlich sprechen können. Aber es wird einfach nicht verstanden, dass es diese feministische Wut, die sich da auch entfesselte in diesem Shitstorm, gar nicht auf Einzelfälle richtet, sondern auf eine nicht endend wollende Geschichte der Übergriffe von Männern gegen Frauen. Das heißt, dem Überschreiten ihrer Grenzen. Egal wie progressiv oder reflektiert oder verletzlich sich die Täter dabei geben. Also es ist für das Verständnis von der Intensität dieses Shitstorms komplett irrelevant, wie schwer das Vergehen von Valentin Moritz wirklich war, als er den Text gegen den Willen seiner damaligen Bekannten veröffentlicht hat. Es geht auch gar nicht so sehr um den Herausgeber selbst, sondern noch viel stärker um die Männlichkeit, die er vor sich herträgt. Es ergibt sich ja als feministisch reflektiert, wie eben diese Performative Males von heute. Aber er hat sich durch seine literarische Reflexion erneut über die Frau erhoben, an der er sich bereits vergriffen hat. Er präsentiert uns also eine Männlichkeit, die sich öffentlichkeitswirksam läutert. Er hat es ja reflektiert, er sieht es ja an und so weiter. Und in dieser Läuterung, gerade weil sie gegen den Willen der Betroffenen öffentlich stattfindet, versündigt sich Valentin Moritz erneut an misogyner Gewalt, ohne es zu bemerken oder sogar mutwillig in Kauf nehmend. Also, ja, so viel zum Trend Performative Males. Wir haben die Nummer schon eine ganze Weile am Laufen. Gut, wir springen zurück zu Rolf Pohl. Wir waren ja bei dem Punkt, dass Unabhängigkeit ein patriarchales Ideal ist, besonders für Männer, und es deshalb zu einer Abwertung der Mütter und zu einer Leugnung oder Verdrängung der Abhängigkeit zu ihr oder von ihr kommt. Das setzt sich dann auch im Erwachsenenalter mit anderen Frauen fort, die sozusagen an die Stelle der Mutter treten, als diejenige, die sie versorgt, die ihre Bedürfnisse erfüllt. Und dann bemerken halt Männer, oder sie merken es weiterhin, dass sie mit ihrem Begehren von Frauen abhängig sind. Und das können sie aber nicht als normalen menschlichen Struggle eben erleben, der ja nach wie vor ist, sondern sie erleben es als eine existenzielle Bedrohung ihrer geschlechtlichen Identität als Mann. Und deshalb entwickeln sie eine krasse Abwertung und damit auch Abwehr nicht nur von ihrer Mutter, sondern auch von Frauen und Weiblichkeit im Allgemeinen. Es kommt ja auch nochmal dazu, dass gerade wenn es um Lust oder Erregung geht, also von Frauen, die sie auch in diesem Sinne körperlich begehren, dann auch einen Penis erfahren, der dem eigenen Willen einfach nicht gehorchen mag. Das heißt, diese Erfahrung von Abhängigkeit von Frauen wird, gerade wenn es um Sexualität geht, nochmal ganz leibhaftig ins Bewusstsein gerückt. Und Rolf Pohl widmet sich auch in seiner Abhandlung wirklich in großen Teilen und sehr eingehend einer sexuellen Aggression, einer Vermischung von Lust und Gewalt, die dadurch zustande kommt. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ist auch, glaube ich, für so Performative Males ist nicht das allerrelevanteste Thema. Aber für die Podcast-Episode kann ich zumindest die zentrale Erkenntnis aus dieser Abhandlung von Rolf Pohl festhalten, nämlich dass Männer Unabhängigkeit, also Autonomie, mit kompletter Bindungslosigkeit, also Autarkie, verwechseln. Sie glauben, dass sie nur dann wirklich frei sind, wenn überhaupt keine Abhängigkeiten mehr existieren, und deshalb hassen sie Frauen, von denen sie abhängig sind. Es geht aber nicht darum, dass man jetzt alle Abhängigkeiten leugnet oder verachtet und alles daran setzt, sie zu kappen oder um dann endlich in der Illusion zu leben, dass man wirklich frei ist. Weil wir sind ja als Menschen immer, also zu jeder Zeit und in jedem Alter und unabhängig vom Geschlecht und in jeder Schicht und an jedem Ort von anderen Menschen abhängig. Immer. Darin ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das heißt, wenn wir das so akzeptieren würden, dann würde sich ja auch die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Abhängigkeit anders stellen. Es ist also nicht so bedeutend, ob wir abhängig sind von anderen, weil die Antwort wäre immer ja, sondern die Frage ist, von wem oder was wollen wir abhängig sein oder nicht abhängig sein? Also menschliche Freiheit bedeutet jetzt in einem, finde ich, Verständnis abseits von so einer patriarchalen Norm, dass man seine eigenen Abhängigkeiten selbstbestimmt wählen kann. Die patriarchale Freiheit oder die patriarchale Vorstellung von Freiheit ist aber etwas anderes. Die hält dieses Phantasma von einer vollkommenen Souveränität aufrecht, also die Freiheit von allen Bindungen. Und was folgt daraus? Also wenn man dieser patriarchalen Illusion weiter folgt, naja, da folgt daraus, dass Männer anfangen, Frauen dafür zu hassen, dass diese Männer von diesen Frauen abhängig sind, also vor allem in ihren Begehren. Heterosexuelle Männer, wenn man es jetzt sehr überspitzt sagen möchte, lieben Frauen und deshalb hassen sie sie. Weil eben Liebe und Begehren bedeutet, dass man abhängig ist, was die männliche Identität, also die patriarchale männliche Identität, grundlegend in Frage stellt. So, das wäre jetzt, wie gesagt, wenn man es krass auf den Punkt bringen muss. Und diese unbewusste Verachtung von Frauen, die für Normalmänner aus psychoanalytischer Sicht eben auch ganz normal ist, würde eben von den Performative Males komplett verdrängt werden. Die würden sich überhaupt nicht, das wäre jetzt der Vorwurf von Don't Read Theory, mit ihrer patriarchalen Prägung auseinandersetzen, für die sie ja nichts können, aber die dennoch in ihnen liegt, sondern ja, die tun einfach so, als ob sie davon nicht berührt werden. Und ja, so kommt man dann auch am Ende zu diesem Fazit, also zu einem zu einem Zwischenfazit, nee, Quatsch, ist glaube ich am Ende von dem Podcast, wo nochmal festgehalten wird.
Ich habe für mich eine andere Lösung gefunden mit dem Dilemma linke Männer daten. Ich date nur Macker, denn die sind wenigstens ehrlich in ihrem Frauenhass.
So, da bringt man das ja ein bisschen scherzhaft auf den Punkt. Also natürlich ist das hier auch ironisch gemeint. Aber gut, es wird auf jeden Fall benannt, diese Verdrängung von Weiblichkeitsabwehr, von Abwertung von Frauen bei Performative Males ist ein Problem, weil sie dann einfach nicht mehr zugänglich sind für eine feministische Kritik, dann doch lieber ehrlich weiter irgendwelche Macker daten. Jetzt muss ich vielleicht aus einer queeren oder vielleicht auch queer-feministischen Sicht sagen, was hier bei diesen Klagen über den Performative Males durchschimmert und gerade auch in diesem letzten Statement, was wir gehört haben, ist halt ein übertrieben krasser Heteropessimismus, weil es offensichtlich um Heteromänner geht, die unrettbar verloren sind. Und also wenn man das jetzt mal genauer sagen möchte, geht es nicht um eine allgemeine Enttäuschung von progressiven Männern, sondern es geht um eine krasse Enttäuschung von vor allem hetero-cis-Frauen aufgrund vermeintlich progressiver hetero-cis-Männer. Es geht also nicht um schwule Männer, von denen man sich vielleicht nur ein paar Codes ausborgt, damit man nicht ganz so konservativ dasteht, sondern es geht um Männer, die Frauen begehren, die Frauen daten, die mit Frauen schlafen, die Frauen lieben. Dazu zählen auch Bi-Männer, ja, die darf man jetzt hier nicht ganz rausnehmen, aber der Fokus liegt schon eindeutig auf Heterotypen. Den Begriff des Heteropessimismus finde ich hier sehr passend, deswegen habe ich ihn auch verwendet. Es handelt sich um einen Begriff des Publizisten Asa Seressin, ich glaube, es wird so ausgesprochen, der ihn 2019 geprägt hat in einem Essay. Und darin definiert er den Heteropessimismus als eine Gefühlsstimmung, die durch eine performative Abkehr von Heterosexualität gekennzeichnet ist und die sich in Bedauern, in Verlegenheit oder in Hoffnungslosigkeit gegenüber heterosexuellen Erfahrungen äußert. Oft sagt man auch, dass man sich irgendwie schämt oder dass es einem peinlich ist, dass man heterosexuell ist. Das heißt, man lehnt auch Heterosexualität als eine gesellschaftliche Institution ab und findet das alles blöd und macht auch häufig Männer, also Heteromänner, als Ursache für dieses Problem aus. Und wenn jetzt Seressin sich so ein bisschen also daran abarbeitet, wo dieser weibliche Heteropessimismus herkommt, dann sieht er darin eine Umkehr von einem männlichen Heteropessimismus. Denn in einem männlichen Heteropessimismus ist es so, dass Frauen in der Regel als so ein overly attached girlfriend porträtiert werden. Also als eine Partnerin, die so extrem anhänglich ist, dass der Mann überhaupt keine Luft mehr zum Atmen hat. Das ist besonders deshalb ein bisschen absurd, weil, und darauf weist Seressin auch absolut korrekt hin, es ja auch eine geradezu obsessive Eifersucht von Männern ist, die in eine patriarchale Gewalt umschlägt. Aber wie so oft in so einer straighten Kultur oder in einer straighten patriarchalen Kultur wird das Problem eben genommen und dann als eine rein weibliche Eigenschaft verkauft, sodass die Männer sich halt zurücklehnen können, sagen ja, overly attached girlfriend und so tun, als ob sie irgendwie nie eifersüchtig wären. Auf jeden Fall wird diesem männlichen und frauenfeindlichen Heteropessimismus eben ein Heteropessimismus von Frauen entgegengesetzt, die sagen, wir sind irgendwie done mit Heterosexualität, wir haben einfach keinen Bock mehr auf Männer, Schluss damit. Das Problem dabei, beschreibt Seressin, der sich damals als sein Text erschien, noch als Lesbe definierte, also heute vermutlich als Transmann, und ich zitiere jetzt aus seinem Text, also ich habe das übersetzt, eine bestimmte Form des Heteropessimismus schreibt Männern die alleinige Schuld für das Versagen der Heterosexualität zu und ist damit zu einer der unzähligen Methoden geworden, mit denen junge Frauen, insbesondere weiße Frauen, gelernt haben, unsere eigene Grausamkeit und Macht zu leugnen. Wie die meisten Lesben habe auch ich mich schon mit etwa 100.000 betrunkenen heterosexuellen Frauen auseinandergesetzt, die ihre sexuelle Orientierung beklagt und darauf bestanden, dass es so viel einfacher wäre, lesbisch zu sein. Sicher, das wäre es wahrscheinlich. Dass Männer Abschaum sind, ist nichts, was ich persönlich anzweifeln möchte. Doch indem sie ihren Wunsch, lesbisch zu sein, verkündet, übersieht die Sprecherin leichtfertig die Tatsache, dass sie sich dafür entschieden hat, der Heterosexualität treu zu bleiben. Unter denen etwas mehr als 2 oder 3 Frauen zu bleiben, die trotz allem immer noch heterosexuell sind. Das heißt, also Zitat Ende, das heißt, der Institution Heterosexualität, ihrer Kultur und ihrer Romantik und ihrer Erotik und ihrem Miteinander, die wird widerrufen, die wird angeklagt, die wird abgelehnt, aber man bleibt weiterhin seinem heterosexuellen Begehren treu. So wie bei dem letzten Clip von Don't Read Theory, auch wenn es als Scherz gemeint war. Und ich finde, hier muss man echt aufpassen, denn wenn man den Performative Males eine gültige, also eine nach wie vor gültige patriarchale Macht zuschreibt, die aber von den Performative Males ironisch überdeckt wird, dann sollte man nicht anfangen, seinen eigenen Heteropessimismus ebenso ironisch vor sich herzutragen. Weil Seressin hat nämlich auch geschrieben, dass soziale Medien ein Experimentierfeld für performative Entidentifikation sind und der Heteropessimismus da sehr prächtig gedeihen würde. Also man kann auf Social Media sehr gut, sehr öffentlichkeitswirksam, nicht wahr, mit viel Applaus und Beklatsche sagen, ja, also Männer, alles doof, Heterosexualität ist alles scheiße. Und das ist aber auch eine Form von Performance, die verdecken kann, wenn man dann so ironisch bleibt und alles nur auf die Männer schiebt, dass es sich halt tatsächlich nur um ein Problem unter Heterosexuellen handelt. Weil nur so wird klar, wie man bei Don't Read Theory auf so eine totale Aussage kommt wie die hier.
Und da muss ich halt wirklich sagen, okay, wenn du wirklich als Mann, wenn du wirklich als Mann nichts falsch machen willst, ne, wenn du so vom Herz, vom Kopf, wenn du atmest und lebst, dass du keine Frau verletzen möchtest, dann musst du enthaltsam leben.
Ja, und da denkt man sich als schwuler Mann so, gut, warum muss ich jetzt enthaltsam leben, wenn ich keine Frauen? Also man, ihr wisst schon, wie ich meine. Also man fängt an, so zu einer Generalkritik aufzufahren, eine allgemeine Männlichkeitskritik aufzumachen, die alle Männer betrifft, ob sie schwul sind oder nicht. Aber am Ende von seinen Analysen landet man doch nur bei so einem Heteropessimismus, der vor allem eben Heteromänner oder Cis-Heteromänner in den Blick nimmt. Und ich denke mir so, ja, okay, aber was ist denn eigentlich mit den Transmännern? Was ist mit den Transfrauen? Was ist mit denen? Sind das jetzt Frauensternchen? Können die aus der Männlichkeitskritik irgendwie ausgelassen werden? Was ist mit nicht-binären Personen, die einen männlichen Körper haben? Also ich finde es sowohl als queerer Mensch als auch aus einer queerfeministischen Sicht schon ein bisschen empörend, wenn Queers nur so als Fußnot behandelt werden. Also bei der Absage an Heterosexualität und damit auch allen Männern, muss man halt echt ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht in dieselbe Falle tappt wie die Performative Males. Also so wie diese Typen, also die Performative Males, über einen feministischen Kampf drüber bügeln und nur ein Lippenbekenntnis dazu ablegen, haben wir von Seiten der Männlichkeitskritik, die nur Heteropessimismus betreibt, halt schnell einen queeren Kampf, zu dem man sich irgendwie formal bekennt, aber inhaltlich oder theoretisch überhaupt keine Konsequenzen daraus zieht. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich jetzt queere Menschen uneingeschränkt heilig sprechen möchte. Also ich meine, ich habe selber sehr viel in meiner alten Arbeit und sehr intensiv mit schwulen Männern gearbeitet. Natürlich können die auch verdammt misogyn sein. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt und das ist total ein Problem. Also natürlich ist Weiblichkeitsabwehr etwas, mit dem wir auch alle konfrontiert werden. Also ob jetzt hetero oder schwul oder weiß Gott was. Aber, und auch Männer und Frauen. Aber der Umgang damit ist eben nicht einheitlich, wie es die Kindheitsentwicklung in der Psychoanalyse manchmal suggeriert. Also, weil man dann immer ausgeht von dieser klassischen Konstellation, nicht wahr, der Vater, die Mutter, das Kind, was sich mit der Mutter identifiziert, aber der Vater sein möchte und so weiter als Junge. Also eine Transfrau zum Beispiel, die als Junge oder dem männlichen Geschlecht bei ihrer Geburt zugewiesen wird, hat ganz andere Identitätskonflikte mit Vater oder Mutter als ein Cis-Mann. Und auch nicht-binäre Menschen erleben ja Anforderungen, die ihnen aufgrund ihres körperlichen Geschlechts gestellt werden, nicht auf die gleiche Weise wie Cis-Männer oder Frauen. Also das Mannsein oder das Frausein ist eben nichts, worauf sie eben mal irgendwann zusteuern, aber eben noch nicht so weit sind oder jetzt langsam erst in die Pubertät kommen oder sowas, sondern da ist immer schon eine andere Reibung da, eine andere innere Widersprüchlichkeit. Und die muss auch berücksichtigt werden. Die ist nicht einfach so wegzuwischen. Also Rolf Pohl sagt ja sogar selber, dass es bei ihm, in seiner Theorie, um die Mehrheit an Männern geht. Also gerade nicht um die Queer. So, aus Pohls Theorie lässt sich, anders als das Don't Read Theory suggeriert, eben keine allgemeine Theorie der Weiblichkeitsabwehr von allen Männern ableiten, weil Schwule, eben Bisexuelle und Transmänner immer schon andersgeschlechtlich begehren und immer schon auf eine andere Weise von dem absoluten Ideal von Männlichkeit ausgeschlossen sind. Und solange das in einer auch linken Männlichkeitskritik nicht beachtet wird, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, wenn es um all men, um alle Männer geht. Also, wie gesagt, die Misogynie von Schwulen und auch Transmännern existiert. Aber die funktioniert meiner Ansicht nach anders. Sie hat andere Gründe und andere Dynamiken und das muss anders gehandelt werden. Das ist mit einer Fußnote nicht getan. Aber gut, ich will nochmal zurück zu Rolf Pohl kommen. Denn diese Weiblichkeitsabwehr, die er da beschreibt, ist ja nicht etwas, wofür sich Männer normalerweise bewusst entscheiden, also, sondern eher etwas, was ihnen gewissermaßen widerfährt. Das entbindet sie natürlich nicht von der Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde sogar sagen, gerade weil sie individuell nichts für ihre Weiblichkeitsabwehr können, ist es besonders wichtig, dass sie das auch ganz bewusst und eingehend reflektieren. Aber eben weil diese Weiblichkeitsabwehr so verdeckt sein kann, wie das ja auch bei Performative Males der Fall ist, kritisiert Don't Read Theory auch eine gewisse Form von Feminismus im Internet. Und da werde ich auch genannt. Und da sagen sie Folgendes.
Eine weitere Strategie ist dann eben auch so Abwesenheit von Frauen, Abwehr des Weiblichen, wo es eben wirklich eine Aneignung von Elementen des Weiblichen gibt bei gleichzeitiger Leugnung des Weiblichen. Ich glaube, so das Zentrale ist zum Beispiel auch, Ole Liebels Feminismus ist ein Feminismus, wo nicht über Frauen geredet wird, sondern wirklich mit Studien quantifiziert, begründet wird, warum Feminismus gut für die Gesellschaft ist.
Es ist so eine Broifizierung von Feminismus. Und ich würde auch behaupten, dass, also ich meine auch, also das ist nichts Bewusstes. Ich würde da so Ole in Schutz nehmen, dass er nicht weiß, was das bedeutet. Aber ne, it's a One-Man-Show, Oles Feminismus. Es ist ein Feminismus, der ohne Frauen, tatsächlich ohne Frauen auskommt. Und es ist auch bezeichnend, dass Ole mit seinem Feminismus in sämtliche Birgi-Podcasts eingeladen wird und da auch wenig Hemmung hat, hinzugehen und so zu sprechen.
Ja, also dazu muss ich vielleicht sagen, dass auch andere Leute, wie zum Beispiel Tara Witwer, für den Spiegel eine Kolumne schreibt, auch ein Birgi-Platt, würden sie wahrscheinlich sagen. Also ich gehe in Podcasts, das stimmt. Warum sollte ich das auch nicht tun? Aber ich muss dazu wenigstens kurz sagen, also damit es einfach klar wird. Also wenn Don't Read Theory heißt, dann stimmt das natürlich nicht so ganz. Also Theorien zitieren sie ganz schön viel, aber meine Videos haben sie offensichtlich kaum geschaut oder meinen Podcast nicht gehört. Also ich arbeite zu großen Teilen nicht mit Bro-Statistiken, sondern mit qualitativer Forschung und stelle auf meinem Kanal auch fast ausschließlich Bücher von Frauen vor, in meinem Podcast auch. Also ich finde diesen Seitenhieb zu Bro-Feminismus echt ein bisschen albern. Vor allem werden, wenn ich Statistiken zitiere, diese Statistiken auch von Frauen erhoben in allergrößten Teilen. Also wenn man anfängt, die Arbeiten mit Zahlen automatisch zu einer Bro-Wissenschaft abzuwerten, dann ist man näher an einem Frauen können nicht so gut mit Mathe umgehen Stereotyp dran, als einem vielleicht lieb ist. Also ja, ich kann auch nicht ganz verhehlen, dass mich die Folge trotz ihrer wichtigen und anregenden theoretischen Bezüge trotzdem ein bisschen aufgeregt hat, weil die mich offensichtlich doof finden und ja auch einfach mit Falschbehauptungen über meine damalige Rezension von Lenzi Schmidts Buch Ich als Feminist ja mich einfach durch den Kakao ziehen, ohne auch nur eine einzige Sekunde vorher mit mir gesprochen zu haben, wo man solche Missverständnisse hätte ausräumen können. Aber da muss ich jetzt nicht nochmal komplett reingehen. Ich will bei den Argumenten bleiben, die Don't Read Theory gemacht hat. Und da frage ich mich einfach, ob die beiden Theorien, die da vorgestellt worden sind, also hegemoniale Männlichkeit und eben eine psychoanalytische Weiblichkeitsabwehr, wirklich so treffend sind, um das Problem mit Performative Males zu beschreiben oder um dieses Unbehagen zu erklären, das von diesen Männern ausgeht. Denn, wie gesagt, der Punkt mit der hegemonialen Männlichkeit betrifft nur eine kleine Szene, obwohl es ja um ein größeres gesellschaftliches Phänomen gehen sollte, das irgendwie alle Männer betrifft. Und der Punkt mit der Weiblichkeitsabwehr von Rolf Pohl ist also sowohl sehr krass fixiert auf so eine heterosexuelle Mannwerdung und auf der anderen Seite greift sie vielleicht auch nicht weit genug, weil bei einer Weiblichkeitsabwehr hat es ja eben damit zu tun, warum Männer Frauen so in dieser Weise abwerten. Aber bei Performative Males geht es ja auch darum, dass bestimmte weibliche Qualitäten aufgenommen werden, angenommen werden, sich angeeignet werden. Das kann man zwar als eine bloße Performance abtun, aber wir müssen ja bedenken, dass das alles in der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, dass Performative Males ja in der Regel, also gerade von klassischen Männern, von irgendwelchen Machos, von irgendwelchen Rechten, in der Regel als Schwache, als Weiche und vor allem als schwule Männer gelesen werden und an den entsprechenden Orten auch homophobe Angriffe erfahren. Weil du kannst es ja Leuten nicht ansehen, ob sie real schwul sind oder nicht oder ob sie das nur als Masche benutzen oder nicht. Also sie werden erstmal in dieser Weise wahrgenommen. Und ich persönlich hätte mir in meiner Jugend durchaus gewünscht, dass ich vielleicht nicht der einzige Junge bin, der rosa Schuhe tragen möchte. Also klar, so in meiner Jugend gab es auch so Emo- und Gothic-Szenen. Das heißt, es haben schon früh auch Typen Nagellack getragen und ich fand das ja gut, weil man kann sich ein bisschen dann ausprobieren. Und wenn Männer mehr Crop-Tops tragen oder Hosenröcke, dann ist es für uns Queers vielleicht auch ein bisschen einfacher oder leichter oder so auf unbemerkte Weise, erstmal ein bisschen, ne, ohne sich jetzt krass so rauszustellen oder damit auch verwundbar oder verletzlich zu machen, mit einer Geschlechtlichkeit zu experimentieren und sie einfach ein bisschen anders auszudrücken. Also es mag ja sein, dass Performative Males jetzt einfach so als heterosexuelle Männer so mit ihrem Datingverhalten oder so überhaupt keinen Fortschritt zeigen, dass sie genauso patriarchal sind wie vorher. Aber ich würde schon sagen, dass durch die Existenz von Performative Males die Lage von Queers ein Stück angenehmer wird, weil sich Männer einfach in der Öffentlichkeit anders kleiden und anders geben. Und ich meine so, ja, was so Heteropaar-Dynamiken angeht, kann es schon sein, dass Performative Males genauso problematisch sind wie alle anderen auch. Aber wenigstens wollen sie halt keiner Transfrau aufs Maul hauen, weil sie einfach über die Straße läuft. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass man das wenigstens mal mit bemerkt. Also wie gesagt, nicht alles, was Performative Males an politischen Ansichten nach außen tragen, ist nur eine Performance. So, also ja. Und wenn ich jetzt schon so sehr auf meine Jugend und dieses Ausprobieren im Teenageralter beharre, ich glaube, das ist auch ein Blick, also auf diese Zeit in der Adoleszenz, die in der Männlichkeitskritik zu oft verstellt bleibt, wenn sie sich zu stark auf eine Psychoanalyse konzentriert. Ich habe ja schon gesagt, dass mir dieser starke Fokus auf die Kindheit ein bisschen gegen den Strich geht. Und ich glaube, gerade wenn es um Männlichkeit oder ganz allgemein um Geschlecht und geschlechtliches Begehren geht, kommen wir meiner Ansicht nach viel weiter, wenn wir den Blick auch weiten über die Kindheit hinaus und eben diese Peergroups von Heranwachsenden in den Blick nehmen. Also diese ganzen Teenager-Dynamiken und so und nicht nur den Ödipus-Komplex von heterosexuellen bürgerlichen Kleinfamilien. Don't Read Theory und Rolf Pohl sind ja jetzt nur zwei Beispiele, die sich da sehr psychoanalytisch bedienen, aber es gibt auch MännerforscherInnen wie Hannah Vatter oder Kim Poster, die haben deutlich psychoanalytische Zugänge. Ich werde auch ihre Bücher mal in die Shownotes packen. Ich bin zwar definitiv nicht mit all ihren Haltungen und Zugängen einverstanden, aber ist ja eh nie der Fall. Ich glaube also, dass wir ein bisschen besser damit fahren, wenn wir uns nicht nur die psychologischen Kindheitssachen anschauen, sondern wirklich die konkreten sozialen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, um das Problem von Performative Males auch besser zu verstehen. Weil es geht hier also weniger um eine psychologische als vielmehr eine sozialpsychologische Theorie dieser Männlichkeiten. Also wir hören hier nochmal Mathilda mit so ein paar typischen Beispielen, wie dieses ganz konkrete soziale Verhalten zwischen Männern und Frauen, dieses problematische aussehen könnte, die Performative Males dann auch eben zeigen.
Wenn eine Frau von allen Männern mal widerspricht, denkst du, dass du davon automatisch ausgenommen bist, anstatt vielleicht auch mal dein Verhalten zu hinterfragen? Du findest starke und unabhängige Frauen richtig hot, wenn sie dir aber einen Korb geben, bist du beleidigt. Du fühlst dich anderen Männern aufgrund deiner, ich sag mal, Aufgeklärtheit in Anführungszeichen überlegen, anstatt die dazu zu ermutigen, sich auch weiterzubilden. Du gibst damit an, dass Taylor Swift deine Top-Künstlerin ist, belächelst dann aber die Ambition deiner besten Freundin, wenn sie sagt, sie möchte Producerin werden. Du hast kein Problem damit, später mal den Nachnamen deiner Freundin anzunehmen, aber die Idee, dass du dich zurücknehmen musst, damit sie Karriere machen kann, ja, das ist für dich kein Kompromiss, sondern einfach unfair.
Was Mathilda hier sehr präzise zusammenfasst an diesen Beispielen, ist natürlich auch so Bewusstseinsarbeit und Reflexion, also sich irgendwie so klar zu werden, andere dazu zu ermutigen, was ich auch für einen ersten Schritt halte und für einen wichtigen. Aber es geht auch um ganz klare Ansprüche, die Männer an Frauen stellen. Also Ansprüche, die sie als Männer haben, und Ansprüche, die sie stellen, weil ihr Gegenüber eine Frau ist. Oder sie glauben, sie stellen zu können. Wenn wir also von der männlichen Konkurrenz, wie sie in der hegemonialen Männlichkeit beschrieben wird, und von der Weiblichkeitsabwehr, wie sie in der Psychoanalyse herausgearbeitet wird, ein bisschen wegschwenken und uns eher diesen männlichen Anspruchshaltungen widmen, dann kommen wir, glaube ich, weiter. Und hier könnten wir dann auch andere Arbeiten zitieren, zum Beispiel von Michael Kimmel. Das ist ein Männerforscher, der dazu schon wirklich lange arbeitet. Ein gutes Beispiel wäre das Buch Angry White Men oder die Philosophin Kate Mann, die mit Logik der Misogynie viele Konzepte von Kimmel aufgenommen hat und sehr differenziert fortführt. Weil wenn wir über Anspruchshaltungen reden, dann verschiebt sich auch das, was wir unter typisch männlichen Privilegien verstehen. Michael Kimmel macht hier klar, dass es dass in der neopatriarchalen Ordnung, wo sich ja auch Performative Males befinden, der Anspruch auf bestimmte Privilegien wichtiger ist als das Privileg selbst. Das heißt konkret, ich kann zwar als Mann arbeitslos sein und damit nicht in einer privilegierten Situation, aber wenn ich sehe, dass die anderen, also die Ausländer und die Frauen oder so, unsere Jobs wegnehmen, dann kommt genau das durch. Was bedeutet das nämlich? Unsere Jobs. Das heißt Jobs, die für uns sind. Die Männer, die Deutschen, die Weißen. Jobs, die uns als weiße Männer zustehen. Also auch wenn nicht alle weißen Männer eine Arbeit haben mögen, so formulieren sie doch ein Vorrecht auf Arbeit gegenüber People of Color und Frauen beispielsweise. Das heißt, es geht in diesen neopatriarchalen Machtverhältnissen eben nicht unbedingt um das konkrete Macht haben, sondern den Anspruch auf Macht haben, wenn es hart auf hart kommt. Und wir sehen jetzt so einen ähnlichen Widerspruch bei Performative Males. Also auf der einen Seite haben die ja schon so einen Ruf nach Gleichberechtigung von Frauen und Queers und erteilen auch so einer Male Supremacy, also einer männlichen Vorherrschaft, eine formale Absage. Also sie setzen sich dafür ein, dass die Privilegien, die sie als Männer haben oder haben könnten, abgeschafft werden. Und gleichzeitig halten sie aber eine Anspruchshaltung an Frauen weiter aufrecht. Weil diese Frauen sollen jetzt, wo man sich für ihre Zwecke ganz feministisch einsetzt und dabei das Bare Minimum leistet, Applaus bekommen. Diese Frauen sollen Sex und Liebe geben. Und wenn sie das nicht tun, ist das irgendwie ein Problem. Und dann ist man irgendwie beleidigt, wie Mathilda das geschrieben hat. Das heißt, die Performative Males sind also ähnlich jetzt wie gerade das Beispiel mit den arbeitslosen Männern, nicht in einer gesellschaftlich überlegenen Position. Sie machen sich ja, wie ich auch gesagt habe, gewissermaßen schon verwundbar mit der Art und Weise, wie sie sich geben. Aber, also jetzt im Vergleich zu anderen Männern, aber sie fordern trotzdem weiterhin etwas gegenüber von Frauen, weil sie Männer sind und die Frauen Frauen. Das heißt, wie Mathilda gesagt hat, sie setzen sich für Bildung von Frauen ein und geben ihren Nachnamen her und sind dann trotzdem, ja, eine beleidigte Leberwurst, wenn sie selbst ein Opfer für die Karriere ihrer Partnerin bringen sollen. Und dann sind wir genau in derselben Logik wie, sie nehmen uns unsere Jobs weg. Diese Ansprüche, die hier formuliert werden, müssen weder bewusst sein, noch können die auf Nachfrage explizit benannt werden. Normalerweise ist es ja so, dass sich Ansprüche erst dann aufdrängen, wenn sie wirklich empfindlich berührt werden, also gewissermaßen in Gefahrensituationen. Sie treten also dann vor, also jetzt Ansprüche von Männern an Frauen, wenn sich Männer in ihrer Männlichkeit wirklich bedroht fühlen. Also was meistens dann auftritt, wenn Frauen anfangen, selbst Ansprüche zu stellen an diese Männer. Und deswegen finde ich das Beispiel mit der Karriere von Mathilda auch so echt passend. Wir wissen ja aus verschiedensten Studien in den Ländern des globalen Nordens, dass Beziehungen, wo die Frauen mehr verdienen als die Männer, weniger stabil sind, weniger glücklich sind. Also diese Bedrohung von Geschlechternormen, dass der Mann den Ernährerlohn nach Hause bringen muss und so weiter, stellt die Beziehung nach wie vor auf die Probe. Und plötzlich ist es halt doch ein Problem. Und dieses Unerwartete, dieses Plötzliche, mit dem männliche Erwartungshaltungen hervorbrechen, auch oder gerade bei Performative Males, das ist, glaube ich, der eigentliche Kern des Problems. Deswegen möchte ich zum Ende der Episode eine These aufstellen, die, ich glaube, das eigentliche Unbehagen mit Performative Male auf den Punkt bringt. Denn es gibt keine Möglichkeit, im Internet oder beim ersten Kennenlernen ein Performative Male von einem echten Feministen zu unterscheiden. Denn Feminismus zeigt sich nicht nur in Worten und nicht nur in Symbolen, sondern zuallererst in Taten. So wie jede andere politische Haltung auch. Aber wenn wir uns auf Social Media bewegen, dann gibt's das halt nicht. Dann gibt's nur Videos und Texte und Kommentare. Und auf der Straße sehen wir auf den ersten Blick ein paar modische Hinweise, ein paar Cues auf eine mögliche feministische Haltung. Aber die zeigt sich eben an einer anderen Stelle, nämlich wenn es drauf ankommt. Der bereits zitierte TikToker Narcissistic Spirit Guide hat auch was über diese Authentizität oder vermeintliche Authentizität von feministischen Männern Folgendes zu sagen.
But under like capitalism, authenticity is being commodified for clicks. So the performative male just foregrounds this conclusion that there is no authenticity to return to. Just layers of performance drenched in irony as they hide a hard-on with a hard-on sleeve and refuse to reply to your WhatsApp messages.
So, also auch er macht klar, Authentizität ist nicht mehr möglich oder war vielleicht auch noch nie möglich, aber ich glaube, dass er hier ein bisschen zu schnell ist und den Punkt so ein bisschen verfehlt, weil er sagt ja, dass im Kapitalismus alles irgendwie ein ästhetisierter Konsum ist und deshalb jede Authentizität immer nur eine Performance und damit unmöglich ist. Aber das trifft es noch nicht so ganz, weil es geht nicht nur um Konsum und Kapitalismus in dem, was ich hier formuliere, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Unmöglichkeit, aus Worten notwendig Taten abzuleiten. Weil auf Social Media ist eben alles nur Wort und Diskurs und Kommentar und nichts ist konkrete Tat. Und selbst wenn man eine konkrete Tat auf Social Media gefilmt sieht, dann können wir ja nie sicher sein, ob das nicht auch alles wieder nur inszeniert ist. Selbst die Empörung über die Inszenierung von Performative Males ist selbst eine Inszenierung. Und aus diesem Teufelskreis kommen wir nicht raus. Auch wenn der Kapitalismus abgeschafft wäre und das alles nicht mehr existieren würde, Menschen sind keine Roboter. Also wir sagen, wie wir uns verhalten. Und das ist etwas anderes, als wie wir uns konkret verhalten. Das muss nicht so sein, aber es kann krass voneinander abweichen. Und ich glaube, dass deshalb auch diese Suche nach einer wie auch immer gearteten, guten, feministischen Männlichkeit auf Social Media ein bisschen hinfällig ist, weil es eben nicht darum geht, eine realistische Inszenierung zu erhalten. Die gibt es halt nicht. Die können wir so lange suchen, die wird es nicht geben. Wir können diesen Gap nicht digital überbrücken und das fühlt sich immer unbefriedigend an. Und an dieser Stelle muss ich, glaube ich, auch anfangen, über mich selber zu reden, denn ich werde ja gemeinhin als Mann wahrgenommen und positioniere mich auch öffentlich also mit feministischen Themen und Theorien. Das heißt, wenn ich mich jetzt von Performative Males abgrenzen wollen würde, dann müsste ich ja irgendwie beweisen, dass ich feministischer bin als die und dass ich es wirklich ernst meine, also dass ich mit meiner feministischen Aufklärung wirklich niemanden aufreißen möchte, dass es eben nicht nur eine Masche ist, dass ich mich wirklich ernsthaft damit auseinandersetze und so weiter. Und alles, was ich dann tun kann, ist aber genau dasselbe wie ein Labubu an der Tasche. Ich kann es halt einfach nur zeigen. Ich kann reden. Ich kann so viele Podcasts aufnehmen, wie ich möchte, so viele TikToks, ich kann Stories teilen, noch und nöcher. Es sind alles immer nur Sprechakte und bloße Behauptungen. Ich halte einfach deswegen auch sehr wenig davon, jetzt aus so Social-Media-Diskursen abzuleiten, wie sehr oder wie wenig feministisch bestimmte feministische CreatorInnen sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Don't Read Theory kritisiere und sage, dass sie Queers komplett aus ihrer Analyse rauslassen, dann ist das eine Lücke in ihrer Theorie. Aber ich würde halt mal vermuten, dass die in ihrem Privatleben absolut für ihre queeren Friends da sind und auch überall supporten, wo es geht. Also ich weiß es halt nicht. Also ich sag ja nicht, oh, die sind weniger queerfreundlich als ich und ich bin viel feministischer als die, sondern ich sage, na gut, in dem, was sie öffentlich sagen, gibt es eine Lücke. Wie es im Privatleben aussieht, I don't know. Und Menschen, die mir zuhören, also auch ihr da draußen, also meine Zuhörerschaft, ihr könnt nicht wissen, wie ich mich privat gegenüber Frauen und anderen Queers gegenüber verhalte. Und deshalb, das ist noch so ein Punkt, den ich hier machen möchte, sind öffentliche Konflikte, also Konflikte, die öffentlich ausgetragen werden, mit anderen FeministInnen, zum Beispiel mein Beef mit Lenzi Schmidt oder mit Julia Pustet, so besonders sensibel für oder anfällig für Identitätsargumente. Also für Argumente dann, dass mir vorgeworfen wird, ja, das mache ich, weil ich ein Mann bin oder als Mann mache ich dies oder jenes. Weil wir eben nicht über die konkreten Handlungen reden können oder so, dann bleibt halt nur übrig, wie man sich als Mann verhält und welche Fehler man als Mann macht, als der ich ja wahrgenommen werde. Es ist auch völlig irrelevant, wie ich mich hier selber positioniere, weil ich werde als Mann wahrgenommen und deswegen genieße ich Privilegien, die damit verbunden sind und die kann ich zwar auch reflektieren, aber ich kann sie halt deswegen nicht abschaffen. Das heißt, auch der Umgang so wäre nur auf einer konkreten Ebene sichtbar, aber auf Social Media ist das alles eine Performance. Wenn ich eine Kritik widerrufe, wenn ich darauf eingehe, wenn ich, weiß ich nicht, mich beschämt zeige oder sowas, wenn ich still bleibe, ich komme aus der Nummer sozusagen nicht raus. Das heißt, das Misstrauen, was mir als männlich wahrgenommene Person, die feministischen Content ins Internet stellt, entgegengebracht wird, ist verständlich und ich kann mich auch gar nicht gegen wehren oder will es auch gar nicht tun. Ich kann nur darum werben, dass man mir trotzdem zuhört und das eine oder andere Argument oder die eine oder andere Theorie mitnimmt. Das immense Unbehagen, was also performative Males verursachen und weswegen ich glaube, dass sie auch so krass diskutiert werden, hat genau mit dieser, ich sag mal, erkenntnistheoretischen Einsicht zu tun. Frauen können in einer patriarchal geprägten Gesellschaft niemals wissen, ob sie wirklich sicher sind. Es gibt keine Zeichen, die verlässlich zeigen können, ob ein Verhalten tatsächlich erfolgt, wenn es erforderlich ist. Also jede Aussage über ein zukünftiges Verhalten ist nur eine öffentliche Inszenierung, eine Haltung, ein Versprechen, aber es ist und bleibt performativ. Und diese Tatsache können wir nicht auflösen. Egal, wie krass man sich feministisch bildet und wie geschärft die feministische Wahrnehmung ist, man kann sich dagegen nicht impfen, auch wenn die feministische Bildung und die feministische Wahrnehmung heute sehr verbreitet ist, worüber ich sehr froh bin. Aber diese Grenze von Aufklärung und Wahrnehmung können wir nicht überschreiten. Ob Männer also echte Feministen sind, also im Sinne einer direkten und konkreten Verantwortungsübernahme in ihrem Handeln, das ist auf Social Media oder auch beim ersten Kennenlernen und auch in diesem Podcast nicht einzuschätzen. Deshalb werde ich mich auch nicht von Performative Males abgrenzen, weil ich es hier nicht kann. Die einzigen, die wissen, wie es um mich oder meine feministische Haltung bestellt ist, sind halt die Menschen in meinem privaten Umfeld, die mich nicht in einem Chat oder in einer Kommentarspalte oder in einem Video erleben, sondern die mich wirklich so mitbekommen, wie ich bin. Das ist vor allem Menschen in meinem sozialen Nahfeld und noch mehr die Menschen, mit denen ich auch wirklich intimere Kontakte pflege, die, also mit denen ich auch auf so eine emotionale Weise intim werde, wo man auch verlässlich wird, wo wirklich die Sachen auf den Tisch kommen, wo jetzt nicht nur so die Konvention von Höflichkeit irgendwie so wirkt, dass man irgendwie so mit so kollegial miteinander umgeht, sondern die mich so erleben, wie ich auch in Situationen bin, wo ich in Frage gestellt bin, wo ich mich kritisiert sehe, wo ich nicht weiter weiß. Und die Art und Weise, wie sie mich dort erleben, die lässt sie einschätzen, ob es eben eine politische Haltung ist, die ich wirklich vertrete oder ob es eine ist, die ich nur vor mir hertrage. Und das kann auch nach jeder Situation immer wieder oder es muss in jeder Situation immer wieder neu entschieden werden. Also es gibt ja keinen Feminismus-Persilschein, dass ich jetzt sage, ah ja gut, einmal gut, alles gut und jetzt bin ich irgendwie one of the good guys, sondern es wiederholt sich beständig. Aber es findet außerhalb der Öffentlichkeit statt und darum geht es. Und genau diese Grenze von einer feministischen Bildung oder von einer feministischen Öffentlichkeit und diese Grenze von einer Einschätzung von Männern von außen, übrigens egal, wie gesagt, ob sie sich als solche definieren oder nicht, die werden wir nicht auflösen können. Und es ist eine Grenze, die uns Performative Males so deutlich vor Augen führen, dass es wehtut. Und ich würde sagen, das ist genau das Unbehagen oder es kann genau das Unbehagen erklären, was sie auslösen. Ja. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mich trotz dem Gesagten unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich habe die Möglichkeit, dass ihr mir folgt auf Patreon, auf Steady, auf Ko-Fi. Wenn ihr mich monatlich abonniert, das geht ab 3 € im Monat, könnt ihr auch Sonderfolgen hören. Es ist bisher erst eine draus, weil ich das noch nicht so lange habe. Aber ihr könnt mir Fragen stellen, entweder wieder per Mail an fragole@olaliebe.com oder per DM auf Insta und TikTok. Und dann beantworte ich eure Fragen und dann könnt ihr das anhören. Also da würde ich mich drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.